Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, die heutige Predigt geht über das Gleichnis, das Jesus erzählt hat am Ende seines Weges, sozusagen vor der Passionszeit. Jetzt beginnt die Leidenszeit Jesu. Dieses Gleichnis offenbart menschliche Bosheit, offenbart Sünde und Selbstgefälligkeit, Gier und Auflehnung, Ablehnung gegen Gott oder Gott alles zu geben, was ihm eigentlich zusteht. Aber es offenbart, und das ist die gute Nachricht, auch Gottes schier endlose Geduld, seinen höchsten Einsatz und seine Lösung für unser menschliches Problem. Und darum hören wir auch heute wieder das Evangelium, die gute Nachricht. Und ich bete, dass wir überführt werden von da, wo wir es brauchen, wo wir es neu hören können und sehen, wo es uns in unserem Leben etwas, wo wir uns neu justieren können. Dieses Gleichnis ist ein überführendes Gleichnis und es kann neu die Liebe Gottes in uns entfachen. Die Predigt hat 3 Punkte, 2 im Gleichnis und einen aus Vers 10 und 11, den Schlussakkord der Rede Jesu. Das Thema, wie Bosheit die Menschen von Gott trennen kann, will ich oder diesem Thema 3 Handlungen Gottes entgegenstellen. Erstens seine schier nie endende Geduld, zweitens seinen höchsten Einsatz und drittens seine Lösung. Wir gehen das Gleichnis mal Vers für Vers entlang. Ein Gleichnis hat ja immer einen Vergleichspunkt und Jesus hat eine Absicht mit seinen Gleichnissen. Er will das Reich Gottes erklären. Er will erklären, wie das sich zuträgt mit Gott und seinen Menschen. Und darum finden sich in diesem Gleichnis, wie wir schnell sehen werden und wie es oft der Fall ist, auch die anwesenden Personen wieder. Also die er konfrontiert. Es findet sich Gott wieder und es findet sich auch Jesus selbst wieder. Da ist zunächst der Mensch, der einen Weinberg pflanzte. Unschwer zu erkennen, ist damit Gott gemeint. Und die Hörer der damaligen Zeit wussten sofort auch, wer der Weinberg oder was mit dem Weinberg gemeint war. Denn in Jesaja 5 im Alten Testament bei den Propheten findet sich das bekannte Weinberggleichnis im Alten Testament. Und da heißt es am Ende, Jesaja 5, Vers 7, des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Also mit diesen Ohren hören wir, was Gott tut und auch durch den Jesaja-Text, was Gott fühlt. Gottes Herz hängt an seinem Volk, an dem Weinberg, an seinen Menschen. Derjenige, der den Weinberg pflanzt, zieht einen Zaun herum. Er gräbt eine Kelter, er baut einen Turm. Was steckt da alles dahinter? Nun, der Besitzer ist gründlich, sehr gründlich und er sorgt vor. Er hat sozusagen alles vorbereitet, der Weinberg ist intakt. Jetzt braucht er nur ein wenig Pflege und dann wird die Frucht kommen. Und diesen Berg verpachtet er an Pächter. Und das Einzige, was diese Pächter dem Herrn schuldig sind, ist ein kleiner Prozentsatz der Ernte. Das beinhaltet also keinerlei Risiko für die Pächter. Was für ein Pachtverhältnis, wenn die gehört haben, sagen, was? Ist ja eigentlich krass. Ja. Du kriegst den McDonald's geschenkt, keine Ahnung. Ja, alles vorbereitet, du musst gar nichts machen, nur ein bisschen von deinem Ertrag musst du abgeben. Und die Zuhörer bekommen große Ohren. Was ist das für ein Mensch, der so etwas tut? Und dieser Besitzer geht außer Landes und als die Zeit kam, man sagt heute sind so 2 bis 3 Jahre, bis so ein Weinberg Früchte trägt, schickt er seinen Knecht, damit er seinen Anteil an den Früchten bekäme. Nun, es gibt Menschen, die sich selbst von dem mästen, was andere geackert haben. Vor Gott ist es komplett anders. Wir arbeiten nicht, damit Gott leben kann, sondern weil Gott schafft und gibt, können wir leben und arbeiten. Es erinnert uns sofort an die Schöpfung. Im Schöpfungsbericht 1. Mose 2,8 heißt es, Gott pflanzte einen Garten, er nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Also Gott investiert erstmal gewaltig. Von Anfang an ist es so. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott den Menschen erst am 7. Tag macht? Warum erst am siebten Tag? Warum nicht gleich am Anfang? Damit alles vorbereitet ist. Alles ist vorbereitet. Der Mensch muss Gott nicht mehr bitten, ihm etwas zu essen zu geben, sondern Gott sagt, greif zu. Die Erde bringt Frucht hervor. Wir brauchen nur noch empfangen und danken. Das ist übrigens auch im Geistlichen so. Jesus hat alles vorbereitet, von alles getan. Wir brauchen es nur noch empfangen. Und da wären wir bei der Frucht. Was ist der Anteil, der Gott zusteht? Der Anteil, der Gott zusteht, ist Anbetung, ist Danksagung, ist Gehorsam seinem Wort und Willen gegenüber. Schaut mal, wie das Gleichnis in Markus eingebettet ist. Wir sind im Kapitel 12, davor im Kapitel 11 gibt es die Tempelreinigung. Also Jesus reinigt den Tempel, der nicht mehr der Ort der Anbetung ist, sondern eine Räuberhöhle, hat er gesagt. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Hier soll Gott angebetet werden. Hier, das ist der Ort, wo Gott Ehre bekommt. Aber ihr habt eine Räuberhöhle, ihr habt es entzweckt vom Eigentlichen. Also die Frucht, die Gott zusteht, passiert hier nicht mehr. Religiöses Klimbim, aber sonst nichts dahinter. Keine Herzen, die Gott zufliegen. Und dann, danach kommt dieses Ereignis, wo er mit seinen Jüngern an dem Feigenbaum vorbeigeht, der keine Früchte trägt, obwohl er Blätter hat. Und er verflucht diesen Feigenbaum. Und jetzt dieses Gleichnis. Was passiert? Jetzt beginnt diese grenzenlose Geduld Gottes gegenüber der der Boshaftigkeit der Menschen oder dieses Mannes gegenüber den Pächtern, die sich weigern, den Anteil der Frucht dem Besitzer zu geben. Also erstens die grenzenlose Geduld Gottes. Markus 12, 3, sie schlugen den Boten und schickten ihn mit leeren Händen vor. Wow, was war wohl die Reaktion der Hörer, die das gehört haben? Hey, das geht gar nicht. Was machen die? Die verweigern nicht nur so und sagen, bitte Aufschub. Nein, nein, sie schlagen den auch noch. Da müssten jetzt sofort gerichtliche Schritte passieren. Wenn es so käme, dann würden wir alles verstehen. Aber es kommt anders. Markus 12, 4. Abermals sandte er zu ihnen einen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf. Ja, man könnte auch sagen, schlugen sie den Kopf ein und schmähten ihn. Da geht's also noch brutaler zu als beim ersten Mal. Wieder nichts. Was ist denn das? Er macht sich der Eigentümer nicht lächerlich? Der wäre voll im Recht, aber er fordert es nicht ein. Markus 12, 5. Er sandte noch einen anderen und den töteten sie sogar. Also spätestens jetzt würde man denken, also jetzt muss aber die Armee anrücken, oder? Das ist ja offensichtliche Rebellion, das ist eine Kampfansage. Das war's doch, oder? Mitnichten. Vers 5b. Und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Der Besitzer unternimmt also nie endende Versuche, Frucht einzufordern, die ihm schlichtweg zusteht. Und es ist klar, was Jesus hier den religiösen Führern des Volkes vor Augen führt. Die unzähligen Propheten, die immer wieder kamen, die Gott geschickt hat, die Frucht einfordern soll. Die sagt, kehrt um, kehrt zum Wort Gottes um, kehrt zum Gesetz des Mose um. Gott will euch heilen, Gott will euch zu den Menschen machen, wie er es gedacht hat. Aber sie wurden verfolgt, sie wurden gequält, sie wurden getötet. Weil sie die Frucht eingefordert hatten, nämlich die wahre Anbetung des Herrn. Was für eine Geduld Gottes, über die zahlreichen Sünden der Menschen hinwegzusehen. Und die sich scheut vor der letzten Konsequenz. Wir sind schon überführt in diesem Gleichnis, wenn wir das hören, dass Gott voll im Recht ist. Und wir sehen auch, jeder Mensch ist Gott schuldig. Ja, wenn wir das so sehen. Ach, das ist die Schuld, die wir vor Gott haben. Jeder Mensch ist Gott schuldig, ihm zu danken, ihm zu ehren als Geber von all dem, was wir haben. Wir sind Gott Liebe schuldig, weil er uns so geliebt hat und liebt. Wir sind Gott Treue schuldig, weil er uns so treu ist im Leben. Und wenn wir ohne Gott leben, wie wir wollen, dann ist Gott vollkommen im Recht, wenn er letztlich Gericht bringt. Ist doch klar, oder? Eigentlich ist es völlig klar. Und es ist nicht seine Schuld, sondern es ist unsere eigene Schuld, der Menschenschuld, der Menschheit Schuld. Gott ist nicht ungerecht, der Mensch ist ungerecht. Das wird hier deutlich. Gott warnt, er droht, er lockt, er wirbt durch zahlreiche Propheten, und darum müssen wir auch neben dem Neuen Testament immer wieder das Alte Testament lesen. Bitte lest das Alte Testament, beschäftigt euch damit. Warum? Weil wir Gottes Charakter auch darin sehen, seine Liebe, die mit Recht zornig ist über das Verhalten seines Volkes. Gott ist zornig nicht, weil er uns hasst, sondern weil er zornig ist gegenüber der Bosheit, gegenüber der Selbstverliebtheit, dass wir ihn vergessen und dass wir eben keine Frucht bringen. Es ist diese Bosheit, die die Oberen des Volkes Israel damals von der wahren Gotteserkenntnis getrennt haben. Die waren einfach verblendet. Sie haben nicht mehr gesehen, um was es eigentlich geht. Aber so ist es heute auch. Aber von Gott her ist noch lange nicht Schluss. Was tut er? Zweitens, der volle Einsatz Gottes. Jesus sieht sich klar in der Reihe der Propheten, und doch ist er anders. Jetzt heißt es im Gleichnis, Vers 6, da hatte er noch einen. Einen hatte er noch. Seinen geliebten Sohn. Und wenn die Hörer jetzt so mitgehen und mitfiebern, dann müssen sie jetzt aufschreien und sagen, nein, nicht den. Was werden sie mit dem tun? Den werden sie auch töten. Nein, das kann er nicht machen. Das wird er nicht tun. Und dass wir hier den Kopf schütteln, ist Absicht. Dass wir jetzt in diesem Gleichnis den Kopf schütteln, ist Absicht. Er müsste eigentlich, wie schon gesagt, eine Armee schicken. Er müsste mit den Pächtern jetzt kurzen Prozess machen. Aber das macht er nicht. Er bemüht sich weiter um seine Feinde. Auch um uns. Denn wir waren seine Feinde. So heißt es im Römerbrief. Ja, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch Sünder waren, sandte Gott seinen Sohn. Gott geht jetzt all in. Das letzte, das Beste, was er hat, bringt er, um uns zur Einsicht zu führen. Er sendet seinen Sohn, und Jesus selbst musste lernen, beides zusammenzubringen. Was es heißt, dass er Herr ist, dass er in der Vollmacht Gottes kommt, im Tempel vollmächtig die Leute rausschmeißen durfte. Was es heißt, Sohn zu sein, Erbe zu sein, einerseits, aber andererseits dieses Todesschicksal auf sich zu nehmen. Das musste Jesus auch lernen. Und wir gehen weiter im Gleichnis. Markus 12, Vers 7. Sie sagten, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und genau so ist es geschehen. So sind wir nicht nur die Führer des jüdischen Volkes damals. Paulus macht es ganz klar. Alle Menschen sind schuldig. Da ist keiner, der gerecht wäre. Alle Menschen sind schuldig, den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht zu haben. So ist die menschliche Bosheit. Sie kann äußerlich tief religiös erscheinen. Wow. Höchst moralisch. Und trotzdem ist die Frucht böse. Böse ist, wenn wir Gott nicht Gott sein lassen. Wenn wir das Erbe für uns haben wollen. Wenn wir unser Leben für uns haben wollen. Die ganze Weltverbesserei ohne Schöpfer ist nichts anderes als Hochmut gegen Gott. Und jede Ideologie ist genauso Religion, auch wenn sie keine fromme Religion ist wie der religiösen Elite damals. Und mit perfekter Religion kann man sich am besten von Gott abschirmen. Religion hält Gott fern vom Persönlichen. Da geht es nur um uns. Wir verwalten den Weinberg für uns. Wir retten die Welt, weil es unsere Welt ist. Ihr Lieben, so geht es auch heute. Und am Ende gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst. Jesus fragt die Anwesenden. Vers 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Und im Matthäusevangelium antworten die Oberen hier des Volkes selbst. Und das will ich euch mal weitergeben. Matthäus 21, 41. Na, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten. und seinen Weinberg anderen verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Kennt ihr das Gleichnis, als Nathan zu David kommt, der Ehebruch mit Bathseba getrieben hat, und dann erzählt ihm die Geschichte von diesem Schaf, dem reichen Mann, der das Schaf von dem armen Mann nimmt und damit ein Fest feiert, ja. Der David kommt dann irgendwie, wer muss sterben? Ja, also Überführung. Und genau das ist hier eigentlich auch der Fall. Jesus malt es den Leuten vor Augen. Und es ist krass, was im Jahr 70 passiert ist. Es kommt zum totalen Stillstand. Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, die Beendigung der Opfer, der Priester des jüdischen Kultes, wie es bisher gewesen ist. Er wird den Weinberg den anderen geben. Wer sind die anderen? Jesus überträgt seine Vollmacht seinen jüdischen Jüngern, die bekommen Verantwortung für den Rest des Weinbergs, der fortan aus Juden und Heiden besteht, die, wie Jesus es in Johannes 4 sagt, die den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die gute Nachricht, und das ist mein letzter Punkt. Drittens, die Lösung oder Erlösung von der Bosheit. Markus 12, Vers 10 sagt Jesus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also der Tod des Sohnes, ja, malt sich ihn selbst vor Augen, sagt, das wird passieren. Ist das stellvertretende Gericht, das uns freispricht, das uns von unserer Bosheit befreit und das uns zu wahren Anbetern Gottes macht und Frucht bringen lässt. Die Schuld, die wir vor Gott haben, weil wir ihn nicht geachtet haben, nicht genügend gedankt haben, unser eigenes Ding gedreht haben, ist vergeben. Auch die Schuld der Oberen des Volkes, Israel übrigens, alle Schuld. Auch für die Peiniger damals ist Jesus gestorben. Deswegen ist es natürlich hohler Schwachsinn, von Jesusmördern, Juden, die Jesusmörder zu reden. Wir alle sind schuldig. Jesus rettet alle vom Verderben, das sie verdient hätten. Juden, Heiden. Aus Gnade durch Glauben, wenn wir umkehren. Und deswegen ist der Ruf der Umkehr so wichtig, so zentral. Ist nicht einfach ein Automatismus. Zweitens, wenn wir an den Sohn Gottes glauben, dann bekommen wir ein neues Herz. Und dieses neue Herz ist nicht mehr böse, sondern es liebt seinen Schöpfer. Und es liebt seine Mitmenschen. Das Leben braucht ein Umdenken, weil wir natürlich gewohnt waren, in alten Kategorien zu denken, ja, wie wir aufgewachsen sind, wie wir immer gehandelt haben. Aber mit Hilfe des Heiligen Geistes werden wir immer mehr durch das Wort Gottes wie Jesus. Und drittens, wir sind der Weinberg des Herrn. Als Christen aufgepfropft auf das geistliche Israel. Und wir sind darum bemüht, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Zeit dem Herrn Frucht zu bringen, die ihm gebührt. Weil wir wahre Anbeter werden, geben wir Gott den Anteil der Gaben. Dazu gehört unsere Zeit. Dazu gehört unser Talent, dazu gehört unser Geld und dazu gehört unsere Anbetung, unser Dank. Ein prophetisches Gleichnis, glaube ich, auch für die Kirche heute. Wir alle leben von der Erlösung Jesu, von der Hingabe des Sohnes. Und wer diese Hingabe seines Sohnes nicht mehr klar verkündigt, nicht mehr klar und deutlich sagt, was dem Herrn zusteht, dann wird er kommen und den Weinberg wegnehmen. Wie sieht es aus? Die Kirchen werden leer. Gott stellt sich nicht zu Predigten, die den Sohn Gottes nicht verherrlichen, die nicht klar von der Kreuzigung, von dem stellvertretenden Leiden und Auferstehen verkünden. Hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Hört, was der Geist Gottes uns sagt. Das ist keine Drohung. Wir lesen von der grenzenlosen Geduld Gottes. Er liebt uns, will alle bei sich haben. Also sollen wir auch so handeln. Jeder Mensch kann gerettet werden, der an den Sohn Gottes glaubt. Aber wenn am Ende die Frucht bis zum Äußersten verweigert wird, ist das letzte Gericht die gerechte Strafe, die Gott nicht anerkennen wollen. So lasst uns in dem nächsten Lied in uns gehen. Und lasst uns dem Herrn uns neu weihen und zu sagen, wow, es ist ein Erlösungswort. Danke, dass du uns alles geschenkt hast, zur Verfügung gestellt hast. Und vergib uns, Herr, wo wir dir nicht die Ehre gebracht haben, den Dank, die Anbetung, wo wir so immer um uns selbst drehen, wo wir uns, unser Reich bauen und alles, was uns wichtig ist. Ich denke wieder an diese Erweckung, die gerade losgeht, die seit 10 Tagen, 14 Tagen, es ist so schön zu erleben, die Zeugnisse, die Menschen geben. Und es ist so simpel, so einfach. Gott Raum geben, einfach Raum geben, von den Sünden lassen, umkehren. Die Wichtigkeiten, die uns so wichtig sind, hinten anstellen und zu sagen, Herr, du bist Nummer eins. Und so danken wir dir, Herr, dass du da bist und dass du redest. Du redest durch dieses Gleichnis, Herr, zu uns in unsere Zeit und du zeigst uns deine grenzenlose Geduld und Liebe. Herr, du zeigst uns, was du vorbereitet hast. Und wir leben, Herr, nicht von dem, was wir tun, sondern von dem, was du für uns getan hast. Das ist das Evangelium. Herr, du befreist uns von Anklagen und Verdammnis und lässt uns in deiner Liebe lieben. So gib, dass wir dir Raum machen und deinen Heiligen Geist zulassen in unserem Leben, dass er uns verändert und dass er uns gemeinsam zu einer Kirche des lebendigen Gottes sein lässt, durch die du wirken kannst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Gedanken und Herzen in Christus Jesus. Amen.